Heute zu Gast im Behind the Sea Podcast Jürgen Stein. Jürgen ist Chief Innovation Officer bei der ENBW, also bei der Energie Baden-Württemberg. Was das genau bedeutet und was ein Chief Innovation Officer macht, das porträtieren wir heute das erste Mal im Behind the Sea Podcast, also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Wie macht die ENBW eigentlich Innovation und wie baut sie konzerneigene Ventures? Darüber haben wir uns unterhalten, dass das natürlich ein sehr interessanter Spagat ist zwischen Venture Building, Konzern und auch Energieversorger. Das haben wir auch im Detail besprochen, wie Jürgen so ein Team baut, wie er an die Themen rangeht, wie er das Thema Venture Building denkt und wann so ein Venture überhaupt erfolgreich ist. All diese Fragen gibt es in der Mitte vom Podcast. Eine Sache, die für mich hängen geblieben ist, das hat mir Jürgen im Podcast erzählt, ist, dass es eigentlich immer darum geht, die richtige Umgebung zu schaffen, in der dann die richtigen Leute für Innovationen sorgen. Und diese Leute und diese Umgebungen sind eigentlich ganz anders als die, die man im Alltag oder ja im Daily Business eben vor sich hat. Und wie man das kriegt, also wie man sozusagen diesen Transfer schafft, vom richtigen Business dann in ein Business zu kommen, in dem man Innovationen schaffen kann, das gibt's gleich im Podcast. Also unbedingt bis zum Schluss durchhören. Und jetzt gehen wir rein mit Jürgen Stein, dem Chief Innovation Officer der ENBW. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Jürgen, willkommen im Podcast.
Dankeschön, vielen Dank für die Einladung.
Ja, schön, dass du mich besuchst hier in München im Studio. Freue ich mich immer, wenn meine Gäste mich live besuchen und wir uns an einen Tisch setzen. Stell uns doch mal unseren Zuhörenden vor, wer du bist und was du heute machst.
Sehr gerne. Ich bin Jürgen Stein, leite das Innovationsmanagement bei der NBW. Wer bin ich? In erster Linie bin ich mal Vater von zwei tollen Söhnen, die 19 und 16 sind so aus dem Allergröbsten raus. Ich habe verschiedene Bereiche gesehen in meiner Karriere. Vom Techniker mal gestartet, viel in Telekommunikation gearbeitet, viel in Erneuerbaren gearbeitet. Jetzt eben bei einem Versorger, einem Energieunternehmen der ENBW. Und das ist so in a nutshell der Jürgen. Ganz viel über Sport und so weiter reden, aber ich glaube, das reicht erstmal.
Ja, das machen wir. Die Sportsachen mache ich immer am Ende, weil ich werde immer von den Zuhörenden ermahnt, dass ich nicht so viel über Sport und über Fitness-Tracker und so reden soll. Deswegen machen wir es am Ende. Du leitest das Innovationsmanagement oder die Innovation bei der NBW. Was ist denn ein Chief Innovation Officer? Kannst du da so ein bisschen auf die Rolle eingehen, was da so reinfällt und wie muss man sich das vorstellen?
Also fangen wir bei uns an, Chief Innovation Officer. Die Innovationstätigkeiten des Konzerns der Energie Baden-Württemberg sind auf verschiedene Bereiche eigentlich ausgerichtet und unterschiedliche Ziele damit verfolgt werden. Im Innovationsbereich geht es in erster Linie darum, dass wir versuchen, neue Geschäftsmodelle zu entdecken, zu entwickeln. Wir suchen Probleme, wir lieben Probleme, wie wir es sagen, und daraus versuchen wir, Lösungen zu bauen und diese Lösungen am Ende des Tages in ein Geschäftsmodell zu bauen und daraus dann eine kleine Firma, ein kleines Startup, ein Venture zu bauen und dann zu sagen, jetzt gucken wir mal, wie wir damit weiterkommen, sich den Markt zu erobern, einen Markt zu gestalten, der vielleicht auch heute noch gar nicht da ist, weil es das noch gar nicht gegeben hat. Und da ist es dann die Aufgabe von dem Innovationsmanagement und damit auch meine Aufgabe, sagen, okay, was sind denn die Themen, die kommen werden? Was sind denn die Probleme, die wir eigentlich in der Zukunft zu lösen haben? Was sind die Probleme, die uns heute umtreiben? Da reden wir ja ganz, ganz viel im Energiewandel gerade, was da gerade interessant ist, was dahinter liegt. Aber auch das, was kommt in den nächsten Jahren? Was kommt in den nächsten 5 oder 10 Jahren? Das sind meistens die Bereiche, die eine Business Unit so nicht in ihrer Planung hat. doch eher so einen Zeitraum von 0 bis 3 oder 0 bis 5 Jahren. Wir gehen ein bisschen weiter und sagen, wie ändert sich denn diese ganze Energiewirtschaft in den nächsten 15 Jahren? Und was können wir dann im Grunde genommen schon anarbeiten, was dann irgendwann mal relevant wird? Das ist so das Thema, womit wir uns beschäftigen. Mhm. Tag ein, Tag aus. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Bereiche, die wir auch versuchen, immer wieder im Konzern zusammenzubringen, Transparenz zu schaffen, zeigen, dass Innovation nicht nur schick ist, sondern auch, dass man damit Geld verdienen kann. Das sind so unsere Aufgaben, die wir verfolgen.
Ja, sehr interessant. Also ich spreche ja mit vielen Firmen unterschiedlicher Größenordnung auch und manche Leute machen Innovationen dann doch in den Geschäftsbereichen. Manche haben dann eine funktionelle Einheit, die Forschung, Entwicklung und so, die machen das dann irgendwie mit. Jetzt hast du ja schon gesagt, es ist immer gar nicht so leicht, überhaupt Innovationen den nötigen Raum zu geben, sage ich jetzt mal. Warum macht es denn Sinn, dass man da eine extra Einheit hat, sage ich mal? Und wie agiert die und wie groß ist die? Kannst du da mal so ein bisschen Einblicke geben? Also was sind da eigentlich für Leute drin? Also so, wie stellt man sich das vor?
Also ich glaube, da gibt es nicht den einen Setup. Und es gibt auch nicht den einen Setup zu jeder Zeit. Sondern das ist für jedes Unternehmen, für jede Branche und zu jedem Zeitpunkt der Entwicklung des Unternehmens im Innovationsbereich, glaube ich, nochmal anders. Gehen wir mal über 10 Jahre zurück. Mhm. 2011, 2012, plötzlich hieß es, Atomkraft, da steigen wir jetzt aus. Mhm. Und die EnBW war zu dem Zeitpunkt damals das Unternehmen, das in dem Energiemix, in der Erzeugung, im Portfolio den größten Anteil an nuklearer Energie hatte von allen Unternehmungen in Deutschland. Das heißt also, dass das Unternehmen, was am stärksten gefährdet war, dass da plötzlich ein Geschäftsbereich wegbrach, der profitabel war. Mhm. Und da kam natürlich so das erste Mal so das Wachrütteln in der Energiebranche. Oh, wir brauchen gegebenenfalls auch neue Geschäftsfelder. Und da begann das im Grunde genommen zu sagen, wie baut man neue Geschäftsfelder auf? Dann kommt diese Start-up-Denke, gerade aus Kalifornien. Und so hat die EnBW damals auch wirklich angefangen und hat gesagt, jetzt bauen wir uns ein eigenes Innovationsmanagement, die Aufgabe hat, neue Räume zu entdecken, neue Welten zu entdecken, neue Geschäfte zu machen. Das war so der Anfang. Ich glaube, da haben auch viele mit begonnen in dem Bereich. Nicht nur in der Energiebranche, sondern auch in allen anderen Bereichen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, wie entwickelt sich sowas? Ja, das war dann auch viel mit neuen Büros. Heute sind wir ganz selbstverständlich Homeoffice und nicht mehr ortsgebunden. Aber auch die Innovation in den Jahren 2010, 11, 12, fortfolgende, brachte plötzlich neue Räume zustande, neue Umgebungen, neue Arbeitsmethodiken, ganz viel mit Post-its und so weiter. Ich glaube, das haben inzwischen auch alle irgendwo gelernt und agiles Arbeiten hat auch jeder gelernt. Deshalb reicht das heute nicht mehr aus. Das kann auch jeder. Mhm. Da brauchen wir nicht mehr mit weitermachen. Dann wird es uns auch gar nicht mehr geben. Und so haben wir uns auch weiterentwickelt und haben gesagt, okay, wie nah wollen wir eigentlich am Geschäft sein, um das wirklich auch für das Geschäft zu machen? Wie weit müssen wir weg sein vom Konzern? Weil Konzernrichtlinien, mal ganz ehrlich, sind manchmal nicht unbedingt der Geschwindigkeitsbooster. Mhm. Da hat man auch einige ganz, ganz große Nachteile. Und ich glaube, dieses immer wieder Austarieren, wo wollen wir an den Stellen denn nah sein, weit weg sein, wie weit dürfen wir denken und wie konkret muss es auch sein, das ist ein immer wieder Nachtarieren, da ist man nie mit fertig. Mhm. Und so geht es uns an der Stelle genauso. Jetzt haben wir eine Zeit gehabt, wo wir groß gewachsen sind im Sinne von neue Geschäfte bauen, dann hieß es, jetzt müsst ihr wieder näher an den Konzern rankommen. Da sind wir jetzt gerade und versuchen das wieder nachzutarieren. Haben, wie gesagt, verschiedene Einheiten, auch einen Schwesterbereich Forschung und Entwicklung. Wie kriegen wir das besser verzahnt, dass wir aus technischen Entwicklungsarbeiten wiederum innovative Geschäftsmodelle machen können. Mhm. Also das ist ein immer wieder nachtarieren, nie fertig.
Okay, also thematisch denkt man sich wahrscheinlich und ist wahrscheinlich auch so, liegt es ja nahe daran, dass die Geschäftsmodelle, die ihr jetzt entwickelt, euch dann neu ausdenkt oder umsetzt, auch stark an dem dran sind, was ihr jetzt schon macht, irgendwie im Energiebereich, sage ich mal. Kannst du so ein paar Beispiele nennen, dass man vielleicht so einen Eindruck kriegt, was da für Sachen dabei dann entstanden sind in den letzten Jahren Weil da werden ja wahrscheinlich dann keine ENBW Müsli-Riegel oder so dann verkauft oder sowas.
Nein, wir sagen auch, wir machen ziemlich viel, aber alles mit Energie, alles mit Mobilität und definitiv keine Bonbons. Ich gehe mal ganz weit zurück und vor über 20 Jahren kam aus der Forschung und Entwicklung das Thema E-Mobilität. Und wie lädt man? Ja, das mit PKWs und so. Die ganze AC-Ladetechnik, die Gleichstrom-Ladetechnik, die wir heute so sehen für PKWs, das ist aus einem Forschung und Entwicklungsprojekt entstanden und wurde dann durch den NBW-Konzern immer weiter beatmet, die richtigen Partner gefunden. Und heute ist die NBW damit der Betreiber des größten Netzes für Schnellladestationen für PKWs. Das geht jetzt weiter, ja, und technologisch auch weiter, LKW-Laden und so weiter. So ist das Ganze mal entstanden. Es gibt aus dem Bereich der Erneuerbaren, finde ich, ein ganz schönes Beispiel, wo diese ganzen PV, Photovoltaik, Solarparks oder auch Aufdachanlagen natürlich jedes für sich erstmal ein Kraftwerk darstellt. Und wie konnte man diese Kraftwerke, die dort klein und mittelgroß waren, denn auch bündeln, um dann diese Energie gegebenenfalls auch gemeinsam vertreiben zu können? Das sind dann so virtuelle Kraftwerke, die man dann im Grunde genommen digital verknüpft hat. Und dann in einen eigenen Bereich gebracht hat und sie dann am Ende des Tages verkaufen zu können. War am Anfang belächelt, gehen wir mal 15 Jahre zurück, dann haben die großen Unternehmen gesagt, was sollen diese 5 kW Aufdachanlagen oder wegen mir auch mal 20 kW, wir denken in Gigawatt. Und das ist ja auch richtig, was die großen Versorger damals gesagt haben. Aber heute kriegt man durch solche virtuellen Kraftwerke, wir haben eins gebaut bei der NBW, wir haben es selber programmiert, wir haben es selber gebaut und haben dort heute ein Gesamtkraftwerk von mehreren Gigawatt zusammengebaut und können es jetzt so in dieser Größe auch bei uns im Handel eben zu diesen größeren Mengen auch vertreiben und mit in den gesamten Handel, Energiehandel mit reinbringen. So, und das ist etwas von klein auf, von diesem ganz kleinen aufgebaut, zu sagen, wie kriegen wir das eigentlich verknüpft, um auch dort wieder eine Relevanz zu erzeugen, dass die Größe auch da ist, dass der Konzern auch sagt, jetzt ist es spannend geworden, weil so lange wir hier über mit Megawatt reden, brauchen wir gar nicht erst weitermachen. So, das sind so Themen, die werden natürlich auch nie aus einer Business Unit heraus entstanden, viel zu klein war. Und das kann man dann eben wachsen und da gibt es verschiedene andere Beispiele, wenn wir heute Home-Energy-Management-Systeme uns anschauen, war die NBW eine der ersten aus dem Innovationsbereich, die damals ein eigenes Home-Energy-Management gebaut haben. Wir kommen jetzt in die nächsten Generationen und da geht es jetzt auch weiter. Aber da gibt es eigentlich einige sehr, sehr gute Beispiele, wo Sachen entstanden sind, die man heute braucht, die aber aus einer normalen Business-Unit-Umgebung nicht entstanden wären, weil sie einfach viel zu klein gestartet sind.
Kannst du ein paar Sachen nennen, an denen ihr gerade eben irgendwie so tüftelt oder forscht oder drüber nachdenkt?
Ja, es ist auch gar nicht, also wir haben verschiedene Bereiche, die für uns immer wieder spannend sind. Also das virtuelle Zusammenschalten von kleineren Anlagen kam aus den Erneuerbaren, auch Windparks, die dann zusammengeschaltet wurden. Heute ist natürlich ein ganz, ganz spannendes Thema, wie kriegt man die Batterien auf Dauer so hin, dass man eben auch Batterien zusammenschließen kann. Und diese Batterien dann am Ende des Tages auch mit in den Strommarkt integrieren kann, in der Größe. Batterien sind ja für den Strommarkt insofern ganz wichtig, dass man damit diese Volatilitäten, die Erneuerbaren einfach mitbringt, der ganz große Nachteil, schön glätten kann. Und damit kann man im Grunde genommen an der Stelle dem Gesamtsystem helfen. Das ist ein Teil, den wir uns gerade anschauen. Gehen wir mal vielleicht zum Endkundenbereich, der gerade sehr spannend ist. Da fragt sich ja jeder Endkunde auf Dauer, wie kann ich eigentlich daran partizipieren an dem Ganzen? Jetzt habe ich heute mein Elektrofahrzeug vielleicht und ich habe vielleicht auch PV auf dem Dach. Vielleicht habe ich auch schon eine stationäre Batterie. Gas für Wärme ist auch nicht toll, dann brauche ich ja dann die Wärmepumpe irgendwann in irgendeiner Art und Weise. Und wie kriegen wir diese ganzen Sachen so zusammen, dass ich im Grunde genommen meinen Strom dann nutzen kann, wenn er besonders günstig ist. Jetzt kommen wir in die Flexibilisierung des Ganzen rein, Flex-Tarife kommen gerade, wie können wir die bauen? wie können wir die anbieten, was brauchen wir dafür. Und in dieser Umgebung beschäftigen wir uns sehr stark auch mit unserem Vertrieb zusammen, zu sagen, was sind die nächsten Dinge, die die Kunden brauchen. Wir wissen auch schon ungefähr, was in den nächsten 3 bis 5 Jahren gebraucht wird. Mhm. Jetzt kommt der nächste Teil, wie machen wir das in Mehrfamilienhäusern? Mhm. Nicht jeder hat Eigentum, nicht jeder hat ein eigenes Dach. Wie können diese Leute daran partizipieren? Mhm. Und das sind diese Themen, die uns umtreiben.
Okay. Letzte Frage noch dazu. Wie sieht dann so die Verantwortung aus? Also von der Idee bis hin zu, dass das jetzt eine eigene Entity ist, vielleicht sogar eine eigene Geschäftsführung hat etc. Wie lange seid ihr da mit dabei oder gehen dann die Leute von euch in die Geschäftsführung und sind dann oder habt ihr immer noch die Verantwortung über die einzelnen Geschäftsbereiche dann oder wie sieht es aus?
Da probieren wir ganz kräftig rum und es gibt auch dort nicht die eine Lösung des Ganzen. Also im Grunde genommen ist das ja ein ganz, ganz großer, immer wiederkehrender Prozess, wo man sich im Grunde genommen immer wieder versucht zu optimieren, bis man nachher wirklich eine Lösung gefunden hat für ein Problem. Das ist immer die Sache, ich habe ein Problem, ich brauche eine Lösung. Und bis das dann soweit verprobt ist, dass diese Lösung funktioniert, dass diese Lösung dem Kunden hilft, und dass diese Lösung auch noch irgendwo beim Kunden eine gewisse Zahlungsbereitschaft hervorruft, weil sonst wird das Ganze nicht wirtschaftlich. Mhm. Das dauert und da, wir nennen das Pivotieren. Da passiert ganz viel, bis man dann einfach mal so weit ist und man sagt, jawohl, dann klappt das. Mhm. Dann gründen wir meistens basierend auf der Idee.
Okay.
Suchen uns Gründer oder wir haben Gründer aus den eigenen Reihen, die sagen, wir wollen diesen Schritt machen. Es gibt auch Leute aus dem Konzern heraus, die sagen, so, wir gehen jetzt raus und wollen gründen. Und dann ist ein bisschen die Frage, in welche Richtung glauben wir, das Ganze sich entwickeln wird. Es ist gar nicht gut. Wir haben festgestellt, früher hat die NBW alles gemacht mit 100% Anteil NBW. Das war unsers.
Ja.
Und das entspricht ja auch durchaus so ein bisschen der Konzern. Denke erstmal. Mhm. Wir haben aber lernen müssen, dass diese Ventures, die dann zu 100% dem Konzern gehörten, sich gar nicht so gut entwickelt haben, wie Ventures, die eben nicht 100% uns gehörten und dafür aber viel, viel mehr den Gründern gehört haben oder auch dem Team, die das Ganze gebaut haben. Hm. Weil es, so funktioniert der Markt. Die Leute steigen ein für weniger Geld, Gehalt, aber sie wollen später an dem großen Erfolg partizipieren. Von daher sind wir heute so weit, dass wir eigentlich die mehrheitliche Ausgründungen bei uns mit geringerem Anteil der NBW machen, dafür aber stärker das Team incentivieren. Und über die Jahre, wenn es dann wirklich gut funktioniert, wird sowieso Geld gebraucht und dann können wir damit reinwachsen oder suchen uns andere Partner, die das Ganze wieder hebeln. Da haben wir hart lernen müssen. Es geht nicht darum, dass es jemandem gehört, sondern es geht darum, was ist die beste Voraussetzung für jedes einzelne Venture, damit es sich richtig entwickeln kann. Und, da muss man sich treu bleiben, auch wenn da manchmal der Reflex irgendwo zieht, da müssen wir doch jetzt rein oder da haben wir doch schon viel mehr reingetan, als wir jetzt an Prozenten vielleicht haben, vielleicht auch nur gefühlt. Nein, es geht immer darum, was können wir tun, damit das Venture sich am besten entwickelt. Und wenn ein anderer Partner zu einem gewissen Zeitpunkt besser ist, mit reinzugehen als eine NBW beispielsweise, dann sollten wir das tun, weil es geht darum, dass sich das kleine Kind am besten entwickelt.
Okay. Ja, super spannende Rolle auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben einen guten Job gemacht, das jetzt so ein bisschen zu porträtieren. Ich will später noch ein bisschen auf die Challenges eingehen, auch so, was das Umfeld angeht oder generell die Rolle, was dich da so rumtreibt. Aber schauen wir uns erstmal an, wie man das wird oder wie du das geworden bist. Fang mal da an, wo du anfangen willst und erzähl uns, wie du vielleicht auch in die erste C-Level-Rolle gekommen bist und dann aber auch irgendwie dann Chief Innovation Officer geworden bist.
Also es gibt sicherlich einen Teil des Ganzen, das ist so eine gewisse Neugierde und so eine gewisse, auch nicht so genau wissen, was da passieren wird. Eigentlich wollte ich mal Industriedesigner werden.
Ja.
Und da hat es mal angefangen.
Okay.
Hab gedacht, das ist irgendwie toll, das interessiert mich, das gefällt mir, das ist kreativ, das ist aber auch technisch. Erstmal eine Ausbildung gemacht als Modellbauer, weil ich nicht so genau wusste, ob das wirklich so vom Talent her reicht oder ob ich dann doch später technisch mich orientiere. Und dann war relativ schnell klar, dass das Interesse da war, aber ich glaube, das Talent war nicht groß genug. Mhm. So, dass nach der Lehre dann wirklich der klassische Maschinenbauer oder Produktionstechniker kam. Ja, so, jetzt gehe ich in die Fertigung ganz rein. Habe verschiedene Stationen, wie man das macht, ein Trainee-Programm bei Schott Glas gemacht. War ich später bei Siemens Mobile, und bin dort über Vertrieb dann auch stark in die Supply Chain reingewachsen. Und dann kam so dieses große Thema Siemens Mobile. Mhm. Globalisierung hat mich dann 2 Jahre nach China gespült, mit den Aufgaben der Supply Chain und dort das Global Procurement Office für Siemens Mobile aufgebaut und geleitet. Dann weitergezogen nach Singapur und damals mit dem Merger von Siemens und Nokia das Ganze nochmal in eine andere asiatische Sicht gebracht wurde. Und auch schon da war so, fing es schon so an mit so 2005, 2006, 2007 in der Größenordnung, wo China schon schwierig wurde, so mit globalen Rollen, so mit Sicherheit in dem ganzen Thema. Und haben gesagt, gehen wir nach Singapur. So, und von dort ging es dann weiter. Siemens Mobile war ja dann irgendwann mal Geschichte. Und als ich dann irgendwann zurückkehren wollte nach München, und habe gesagt, ich bin wieder da, so aus Asien, dann fand ich überhaupt keinen mehr, den ich kannte, weil sich das ganze Headquarter schon verändert hat. Dann ist es vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, die Telekommunikation zu verlassen. Und dann habe ich mir überlegt, was reizt mich? Und habe schon festgestellt, dass in der Telekommunikation das Thema so eine gesellschaftliche Relevanz, jeder damals angefangen, mobil zu telefonieren zu können, und dann kamen so die ersten Daten. Und wie gesagt, ich glaube, das nächste große Ding für mich ist einfach Energie. Da müssen wir ran. Das ist so das nächste Thema, was wir irgendwie hinbekommen müssen. Das war so Ende 2009, 10, so in der Größenordnung. Und bin dann zurückgekommen und habe erst für einen amerikanischen Konzern gearbeitet, Eaton, auf der Komponentenseite. Und dann kam SolarWorld, PV-Hersteller in Deutschland. Und habe gedacht, ach, das ist mein Thema. Jetzt gehen wir in die Energie. Und in der erneuerbare Energie, das ist mein Thema. Und die SolarWorld habe ich 6 Jahre gemacht. Und dort bin dort über die Supply Chain dann in den Vorstand gekommen als Chief Product Officer. Habe dort auch dann den amerikanischen Bereich mitgeleitet. Wir hatten halb war es europäischer Markt mit deutscher Produktion, halb war es amerikanischer Markt mit amerikanischer Produktion. Und so bin ich dann in den USA auch verantwortlich gewesen als CEO für den amerikanischen Bereich, gesamtamerikanischen Bereich. Die SolarWorld ist dann leider in diesem ganzen Solarboom, der steil nach oben und steil nach unten fiel, so als letzter großer deutscher Konzern, der auch produziert hat, dann auch in die Insolvenz gerutscht. Ich habe dann auch in Amerika zu dem Zeitpunkt schon gelebt mit meiner Familie. Und habe den Bereich dann als CEO und President verkauft an die Totalgruppe. Ja, und das war so der Einstieg in den C-Level. Da habe ich nach der ersten Insolvenz erstmal kräftig geschüttelt. Wie gesagt, da bleibe ich jetzt erstmal bei, bin dann über interimistische Aufgaben dann auch in das Thema Elektromobilität gekommen und habe dann irgendwann die NBW kennengelernt und gedacht, ja, das den Bereich von skalieren, neue Geschäfte aufbauen, neue Märkte entdecken, das Ganze jetzt für ein Portfolio weiter ausbauen in einem Corporate-Umfeld, in dem Umbau der Energiewirtschaft war sehr spannend. So bin ich da hingekommen.
Okay. Sag mal, ist immer interessant, sich das anzuhören, weil man könnte das ja nie so planen aus der jeweiligen Perspektive, wo man gerade im Moment ist. Ne? Also du wolltest Industrie Designer werden oder irgendwie so, ne, da würde man ja nie dann drauf kommen, dass jemand mal Energiekonzern und dann irgendwie C-Level und so. Gibt es aber irgendwelche Schlüsselmomente oder so Meilensteine oder was ist es denn dann doch, was es ausmacht oder wie man dann doch sowas entwickelt? Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, sind so persönliche Eigenschaften oder einfach so Zeichen, die man dann kriegt irgendwie in der Karriere oder was, um was man sich bemühen muss? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so macht man eine gute Karriere oder so kommt man weiter, so wird man dann auch in dem, was man macht, erfolgreich irgendwie so?
Nein, also das wäre ja anmaßend jetzt, weil offensichtlich war diese Karriere ja nie so geplant, wie sie dann gelebt wurde. Ja. Von daher, ich kann nur sagen, es gibt natürlich immer, es gab in der Vergangenheit da immer mal so auch Opportunitäten, wo man da hätte ich ja auch nach links abbiegen können, anstatt nach rechts.
Genau.
Und ich glaube, das, was mir da geholfen hat, war immer so ein Gefühl, also ein Bauchgefühl, zu sagen, das passt noch nicht, das ist jetzt noch nicht der Schritt, den ich gehen möchte. Das merkt man. Und dann sagt man sich, ja, manchmal redet man sich so in Entscheidungen rein und ist doch ganz gut, aber die gehen meistens nicht wirklich gut. Und die Entscheidung, wo man ich mir ehrlich geblieben bin, gesagt habe, das passt aus welchen Gründen auch immer gerade nicht, trifft gerade einen Wert nicht. Oder ich glaube, die Menschen, damit werde ich nicht klarkommen. Und dann eher zu sagen nein und es nicht zu tun. Und dann mal gucken, wie es dann weitergeht und sich auf das nächste einstellt. Das hat mir immer sehr geholfen. Was natürlich auch hilfreich ist, ist, glaube ich, bin ich ein besonders ängstlicher Mensch, dass ich mal eine Option ausschlage oder mal da das nicht so gut läuft. Dann sage ich, oh, gut, das wird jetzt nicht sofort mein Leben zerstören. Das hilft dann sicherlich an der Stelle. Aber ansonsten ein bisschen aufs Glück vertrauen.
Ja.
Das hilft, ja. Das hilft definitiv.
Ja. Die Optionen oder diese Opportunitäten, die du jetzt hast, also dass man dann links oder rechts gehen kann, damit die sich auftun, dafür muss man ja aber auch was tun, sozusagen. Wenn man quasi nur in seinem, sag ich mal, Sitz sitzt oder wo auch immer man arbeitet oder was auch immer man gerade macht und vorantreibt, dann tun sich ja die Opportunitäten nicht von selber auf. Was würdest du sagen, ist es dann auch Glück, dass die Opportunitäten kommen? Oder wie kriegt man die?
Ja, natürlich ist auch ein bisschen Glück dabei. Aber ich glaube, was ja dazu gehört, ist, dass man eine gewisse Sichtbarkeit erreicht für was auch immer man tut. Ob es jetzt für einen selber ist, ob es für die Firma ist, ob es für ein Projekt, ein Produkt ist. Man muss ja die Sichtbarkeit hinbekommen. Und, und Sichtbarkeit bekommt man meiner Meinung nach, da bin ich wahrscheinlich sehr, sehr old style, dadurch hin, dass etwas, was man zeigen möchte, gut ist. Für mich persönlich würde ich sagen, hat es viel damit zu tun, zu erkennen, was kann ich denn eigentlich und was kann ich nicht so gut? Worin bin ich denn eigentlich gut? Und in welchen Bereichen würde ich mir wünschen, dass ich gut bin, bin es aber noch gar nicht. Ich glaube, diese Unterscheidung, ich meine, am Ende des Tages sind wir dann auch nur unser eigenes Produkt, was wir vermarkten. Und das ist dann gar nicht mal so ein großer Unterschied. Aber ich glaube, man muss die Sichtbarkeit hinbekommen und man muss schärfen können, was ist denn das, was da gerade gut ist? Warum ist ein Produkt gut? Wofür steht ein Mensch? Was kann der Mensch und was kann er vielleicht nicht so gut? Und das ist die Grundvoraussetzung. Also man muss schon auch ein bisschen umtriebig sein. Man muss eben auch erstmal sichtbar sein. Ja. Das gehört ja dazu.
Ja. Finde ich immer interessant, also wie die verschiedenen Gäste das dann so sehen, ja, und wie sie sagen, was macht's eigentlich aus? Wie kommt man eigentlich dahin, wo man heute ist, sozusagen? Eigentlich so eine leichte Frage, aber komplexe Antwort. Jetzt,
das stimmt.
Ich frage dann auch immer so die Sachen, was sind denn deine aktuellen Themen? Was sind deine Herausforderungen? Wie gehst du mit denen um? Was sind vielleicht auch Erfolgsrezepte für dich? Das kann zum Beispiel, wir haben schon angekündigt, sowas wie Sport sein. Es kann aber auch Selbstmanagement, Personal Development, irgendwelche Routinen, die du täglich hast, sein. Bevor wir das uns anschauen, also unbedingt bis zum Schluss durchhören und weiterhören und dranbleiben, was sind denn eigentlich deine Challenges? Also was sind die Herausforderungen eines Chief Innovation Officers? Du musst nicht alle nennen, aber vielleicht so die Top 2 oder so. Oder?
Eine gute Frage. Ich glaube, die Hauptherausforderung, die ich in der Rolle in meinem Umfeld sehe, und darüber, nur darüber kann ich ja eigentlich wirklich reden, ist, dass man im Grunde genommen Welten verbinden muss. Eine Start-up-Welt hat eigene Regeln im Vergleich zu einer Corporate-Welt. Ja, also da gibt es viel, viel Literatur dazu, aber wenn man etwas Neues entwickeln will, ist das eine andere Herangehensweise? Man braucht andere Fähigkeiten, man braucht andere Tools, man braucht andere Menschen, die dann auch gegen diese Widerstände etwas Neues aufzubauen, gerne arbeiten. Also nicht nur, dass sie es aushalten, sondern das auch noch gerne machen. Im Vergleich zu dem, ich sag mal, Bestandsgeschäft, was ich ja einfach auf Dauer ein wenig wachsen will, profitabler machen möchte. Und mich gegen den Wettbewerb absetze. Ja, und das Startup muss erstmal sehen, dass es überhaupt Traktion bekommt, dass es erstmal wachsen kann, dass es erstmal eine Topline, ja, und später erst kümmert man sich ein bisschen um die Bottomline. Und so sind ganz, ganz unterschiedliche Herangehensweisen und wie gesagt auch andere Menschen. Und das eins der großen Unterschiede zwischen Konzern und Startup ist, das immer wieder zu übersetzen und zu sagen, es nützt nichts, ein Startup zu gründen, was als erstes mal EBITDA neutral werden soll. Weil wenn das mein Ziel ist, mache ich am besten erstmal gar nichts, weil dann gebe ich auch kein Geld aus. Dann bin ich sofort neutral. Ja. Und wie lange hat ein Elon Musk gebraucht, um wirklich dann am Ende des Tages einen Tesla auch das erste Mal in eine nachhaltige Gewinnzone zu bringen? Das hat über ein Jahrzehnt gedauert. Und diesen, so, das muss man, glaube ich, managen. Da muss man Erwartungsmanagement machen. Da muss man schauen, ob das funktioniert. Das zweite Thema, was wir haben, ist, wir sind ein Energieversorger. Mit der DNA eines Energieunternehmens. Das noch vor ein paar Jahren Atomkraftwerke betrieben hat, mit der höchsten Sicherheitsstufe. Und wir betreiben große Netze, Stromnetze, Gasnetze mit einer höchsten Sicherheit. Da darf nichts passieren. Und das wünschen wir uns auch. Und das muss auch so sein. Und das ist auch richtig so. Da wird aber anders gearbeitet. Da wird ganz, ganz, ganz hart nach Prozederen gearbeitet. Und da darf man nicht rausbrechen, weil sonst gefährdet man die Sicherheit für sich und für andere. Und da treffen zwei natürlich komplett unterschiedliche DNAs aufeinander. Dieses klare, strukturierte Sicherheitsdenken und auch wirtschaftlich, wie weit ist das planbar? Es gibt auch noch viel reguliertes Geschäft, gerade im Energiebereich. Und dann eben dieses Startup-Thema, was da sagt, Can-Do-Mentalität versus dem eigentlich am liebsten No-Risk.
Ja.
So, und das ist dann nochmal so das, was bei der NBW nochmal on top kommt, zu dem ohnehin schon immer existierenden Konflikt Corporate gegenüber den Startups. Und ich glaube, das ist so in a nutshell das, was immer wieder, das bringt Kommunikationsprobleme, das bringt Erwartungsunterschiede. Das muss immer wieder begleiten und in irgendeiner Art und Weise glätten. Das sind so die Hauptthemen. Jetzt kann ich ganz weit abtauchen und sagen, natürlich funktioniert auch eine Incentivierung von Mitarbeitern in dem einen Bereich ganz anders als in dem anderen Bereich. Und wie passt das überein? Und wie weit komme ich dann aus den Regularien eines Konzerns raus, um das zu betreuen? Aber da haben wir, glaube ich, alles ganz gute Lösungen gefunden inzwischen. Das hat ein paar Jahre gedauert. Aber das ist so die Hauptchallenge, würde ich mal behaupten.
Ja, total. Also für mich ist hängen geblieben, Welten überhaupt erstmal zu verbinden, aber dann aber auch wieder zu sagen, ich brauche ganz andere Menschen und Herangehensweisen. Ich glaube, das wird ja, wenn man es so hört, denkt man sich so, ja klar, aber trotzdem wird es, glaube ich, nicht oft gemacht. Oft wird es dann doch, sind es doch die gleichen Leute, sind es doch die gleichen Herangehensweisen. Und die Welten werden ja gar nicht verbunden, weil es ja vielleicht sogar aus einer Welt kommt. Insofern kann da ja schon viel schief gehen.
Und ja, und da haben wir auch viel selber lernen müssen. Ja, wir haben am Anfang auch wirklich gedacht, dass wir viele Leute aus dem Konzern einfach so trainieren können, dass sie Unternehmer werden. Das hat nicht immer funktioniert. Eigentlich hat es recht wenig funktioniert. Wir haben auch ein, zwei super Beispiele dazu, aber so ist eben nicht der Weg, weil Leute, die in einen Konzern und dann auch noch in ein Energieunternehmen gehen, natürlich auch ein gewisses Profil und eine gewisse Erwartung mit dem Job haben und dann haben sie eben das andere nicht. Also da mussten wir auch selber viel lernen und auch da ist es noch nicht zu Ende. Ja? Also da gibt es immer noch keine Lösung.
Klar. Ja, mir ist gerade die Frage noch gekommen, wann wird eigentlich so ein Venture als erfolgreich betrachtet? Es gibt ja auch Venture, also VCs, ja, also da weiß man ja zum Beispiel, dass es so eine Regel gibt, irgendwie wenn man 10 Startups hat, dann wird eins ungefähr erfolgreich und das dann wahrscheinlich auch erst, du hast es ja gerade selber gesagt, Tesla irgendwie so nach 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren. Das heißt, ich könnte jetzt 10 Ventures gleichzeitig starten mit der ENBW und wenn es blöd läuft, habe ich nach 10 Jahren immer noch keins, was profitabel ist, aber dann vielleicht im 11. Jahr eins, was alles umhaut oder so. Also wie würdest du sagen, woran erkennt man das überhaupt, dass dann was erfolgreich wird? Oder wann ist es erfolgreich?
Wenn man das erkennen würde, dann wäre es ja irgendwie auch vergleichsweise einfach. Die Quote ist leider noch schlechter. Also wenn du ganz von vorne anfängst, wo du sagst, ich kümmere mich mal um ein Problem und versuche dafür eine Lösung zu finden und daraus dann ein Venture gründest und so weiter, ist die Quote 1 zu 100. Ja? Also von all den Aktivitäten, die man startet, ist so die Quote ungefähr, dass 1 am Ende des Tages dann auch wirklich erfolgreich wird. Aber ich glaube, was ist Erfolg? Und das ist eine richtig gute Frage, weil das ist für jeden, glaube ich, etwas anders zu definieren und auch für jede Phase etwas anders zu definieren. Also ich kann ja damit anfangen, dass ich sage, dadurch, dass wir das gemacht haben, hat das Unternehmen so viel gelernt und ist kulturell so viel dazugekommen, dass wir das schon als erfolgreich betrachten. Da ist noch nicht einmal das Wort Euro oder Wirtschaftlichkeit gefallen, sondern es ist einfach mehr eine Initiative, die etwas zum Lernen, zur Weiterentwicklung gebracht hat, was im Corporate-Umfeld durchaus wichtig ist. Ja, Kulturfragen, wie entwickeln wir uns weiter, wie können wir andere Arbeitsmethodiken lernen, war für uns sehr, sehr wichtig und bleibt auch für uns sehr, sehr wichtig. Dann gibt es natürlich diesen Teil, was so der normale Venture Capital oder Private Equity Bereich, was habe ich reingesteckt und das, wie vielfache kriege ich raus und wie lange hat das gedauert und wie groß ist es dann geworden, und dann träumen wir alle von Einhörnern. Und dann wissen wir auch, spätestens wenn es ein Einhorn mit einer Milliardenbewertung hat, dann ist es erfolgreich geworden. Das ist aber wirklich nochmal ein ganz anderes Spiel, was dort Venture Capital macht, in dem großen Stil. Das machen wir nicht im Corporate-Umfeld. Das können wir auch nicht im Corporate-Umfeld darstellen als Innovationsmanagement. Wir können durchaus im Corporate-Umfeld das Ganze über Corporate-Venture-Capital-Bereiche machen. Das ist dann aber sehr stark an diese Venture Capital Logik angelehnt, wo ein wirtschaftlicher Erfolg und am Ende auch ein Exit. Ja. Wir wollen dann raus und das Geld wiederbekommen. Das kann man daran messen und sagen, wenn ich das, was ich reingesteckt habe, kleiner ist als das, was ich rausbekomme, minus dem, was ich zwischendrin dafür gearbeitet habe, dann ist es erfolgreich. Das ist noch vergleichsweise einfach. Wir haben natürlich noch eine ganz andere Komponente. Wir wollen ja strategische Themen dem Konzern geben, damit er in 10 Jahren wettbewerbsfähiger ist. So, das sind Einzelkomponenten, die in Gänze dann wiederum ein Cluster bilden können, was uns dafür dann befähigt, dass wir plötzlich variable Tarife anbieten können, dass wir plötzlich virtuelle Kraftwerke anbieten können, dass wir solche Sachen machen können. Und die haben dann einen hohen strategischen Nutzen auch für den Konzern, wo man sagt, okay, und damit kriegen wir wieder, können wir unsere Kundengänge halten, damit können wir neue Kunden akquirieren. Und da geht es nicht nur um das reine Venture, sondern auch, wie passt das dann in das gesamte Corporate-Umfeld mit rein. Und da ist es dann schon auch beliebig schwieriger zu sagen, war das jetzt erfolgreich oder war das jetzt so mittelmäßig erfolgreich. Wir hatten also ein Venture, die haben in der Tat ein Produkt, Home-Energie-Management-System aufgebaut, konnten sich aber im gesamten Markt nicht so entfalten, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben uns dann entschlossen, dass wir das als Geschäft schließen, aber das Produkt behalten. Das Produkt dann anschließend auch in alle unseren anderen Produkten, Heimspeicher etc. reinbringen, um damit ein Managementsystem unseren Kunden geben zu können. War das jetzt erfolgreich? Ich behaupte ja, sehr erfolgreich, weil wir eine Lösung für Kunden geschaffen haben und konnten das mit einem anderen Geschäft verbinden. War das Venture alleine erfolgreich? Nein, aber so. Und da ist dann so ein bisschen, da wird dann auch ein bisschen, wer bewertet das eigentlich? Aber von daher, wann ist ein Venture erfolgreich, ist ganz stark davon abhängig, was meine Erwartungshaltung ist im Konzern und was möchte ich eigentlich damit erreichen.
Ja, apropos erfolgreich und auch wer sagt, was erfolgreich ist, was würdest du sagen, sind so deine Routinen oder auch deine, weiß ich nicht, Best Practices, Methoden, Modelle für deine Rolle, für dich selber, die dich, wie gesagt, weiß ja niemand, was Erfolg dann genau ist für jemanden, aber was für dich dann Erfolg definiert. Also hast du irgendwelche Morgenroutinen oder irgendwelche Tools? Ich sehe, du hast auch ein Notizbuch noch, so wie ich.
Ja, auch das habe ich mehrfach versucht zu digitalisieren und stelle fest, dass ich doch immer noch auf dem Blatt Papier irgendwie mehr sehe, als wenn ich mich irgendwo durchscrolle. Aber das
Gibt's da was?
Nee, ich will auch gar nicht so sehr auf diese, bin da jetzt auch nicht so irgendwie so ein Tool-Fetischist. Ich mag nach wie vor Themen oder Hilfen am liebsten, die mir eine Transparenz schaffen. Die es mir nicht zu kleinteilig und zu detailliert machen, sondern die eine Transparenz machen. Also immer mal wieder, gerade wieder ein altes Tool gefunden, wo man einfach sich in Routinen trifft und in 4 Feldern mal ganz kurz erzählt, Ja, was ist passiert? Ja? Was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was treibt mich gerade um und was stört mich gerade am meisten? So, und dann kommt man schon sehr gut in diese Themen rein, ohne dass das jetzt ein highly sophisticated Tool sein muss. Von daher muss ich dich enttäuschen, da bringe ich jetzt nicht so die super, super innovativen Routinen mit. Was für mich allerdings eine Routine immer war und immer ist, ist sich mit den Menschen, die für uns arbeiten im Innovationsumfeld, immer wieder sehr nah. Am Ende des Tages machen die ja den Erfolg. Das ist ja nicht. Ich bin da ja nur derjenige, der das Ganze ein wenig koordinieren darf, aber der Erfolg wird ja von ganz anderen gemacht. Und ich glaube, da das Coachen, das, was auch im Startup-Umfeld wichtig ist, dort reinzugehen, zu sagen, da möchte ich dranbleiben, ich möchte wissen, wo die Menschen stehen, ich möchte auch wissen, warum sie gegebenenfalls gerade abgelenkt sind, weil es Lebensphasen gibt, die dann auch nicht so einfach sind. Ich möchte auch ausprobieren, wie das funktioniert. Wir haben also auch in unserem eigenen Venture-Studio immer wieder versucht, wie kriegen wir es besser hin, dass Familie und Beruf vereinbar ist. Und nicht nur auf dem Papier, sondern eben auch, wenn es darum geht, dass Geschäftsführer sagen, sie wollen jetzt auch Elternzeit machen, was ja mitunter auch gar nicht gesetzlich so leicht abbildbar ist. So, da mit diesen Themen arbeiten, um zu verstehen, wie kriegen wir die beste Umgebung hin, dass wir die besten Leute kriegen, die sich dann wohlfühlen. Ich glaube, das ist die wichtigste Routine, die man sich eigentlich immer wieder aufschreiben soll und sagen, haben wir immer noch die richtige Umgebung und sind wir immer noch so unterwegs, dass wir versuchen, die besten Leute zu finden und auch bei uns reinzubekommen, weil dann ist der Rest, die Wahrscheinlichkeit, dass der Rest gut läuft, deutlich gestiegen. Ist auch noch kein Garant, aber ich glaube, das ist etwas, was mich immer schon von seit Jahren immer wieder beschäftigt hat, zu sagen, Mensch, wie ist die richtige Umgebung? Und ich rede hier nicht über Geld, ich rede nicht über Incentivierung, ich rede über Vertrauen, über Freiheit, über Entscheidungsfähigkeit, wer darf denn was entscheiden? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dann kriegt man die kreative Umgebung, aber auch die operativ gute Umgebung. Innovation ist ja nicht nur ein reiner Kreativitätsprozess. Ist ja ganz viel harte Arbeit. Ganz viel operational improvement. Und ich glaube, das kriegen wir dann.
Das wäre ein schönes Follow-up-Thema auch schon für so einen Teil 2. Wie baut man eigentlich die Umgebung um, genau, weil das passt ja zu den Challenges, die du vorher auch genannt hast, dass man immer so, oder dass man andere Leute braucht, andere Herangehensweisen, um Innovation zu machen. Jetzt muss man sich überlegen, wie schaffe ich eine Umgebung, damit diese Leute dann überhaupt zu mir kommen? Wie incentiviere ich die? Das wäre, glaube ich, ein cooler Teil 2 dann.
Ja, schön.
So, wer jetzt nicht den Sportteil hören möchte, der klickt jetzt auf, weiß ich nicht, so 5 Minuten vorspulen und dann kriegt er den Abspann. Du hast es ja vorhin erwähnt, so, was machst du so für Sportsachen oder was sind das so für Ausgleichsthemen, die du dann machst, wenn du nicht Innovationsmanagement machst?
Ich sag mal, Sport ist schon immer ein wichtiger Bestandteil gewesen. Über die Jahre immer mehr von schnellem Ballsport zu langweiligem Ausdauersport und ein bisschen Krafttraining gewandert. Aber das sind schon so die Themen. Hab meinen ersten Wohnsitz nach Garmisch verlegt, damit ich schön nah an den Bergen bin, sowohl im Sommer als auch im Winter. Das ist das, was ich einfach unglaublich gerne mich betätige und was auch ein super Ausgleich ist. Sieht man mal, wie klein man wirklich ist, wenn man in der Natur ist.
Ja, das stimmt. Schneller Ballsport, was war das dann? Fußball oder
Handball? Ja, Fußball und dann später Volleyball. Und ging es dann irgendwann mal über die Schlagsportarten noch, aber dann
war es vorbei. Und jetzt Wandern, Fahrradfahren, Mountainbiken, solche Sachen oder was machst du in Garmisch?
Genau, ich bin dann über die normalen Distanzen Laufen und Schwimmen und Radfahren und Triathlon. Dann irgendwie ist jetzt noch übrig geblieben, dass ein bisschen das Radfahren und ein bisschen das Laufen und Wandern.
Cool. Willkommen zurück für alle, die vorgespult haben. Der Sportteil ist vorbei. Zwei Fragen noch, dann sind wir schon am Ende vom Podcast. Und zwar, was würdest du machen, wenn man dir jetzt die Geschäftswelt, C-Level und so alles wegnehmen oder verbieten würde? Also würdest du dann, doch Müsli-Riegel machen oder was? Was wäre dann, was würdest du machen, wenn du nicht in der Geschäftswelt tätig wärst, ist die Frage.
Wahrscheinlich das, was ich auch so gerne mache. Mhm. Weil ich habe ja dann den Vorteil, dass ich eigentlich das tun darf, zum größten Teil, was ich auch wirklich gerne tue. Mhm. Also sich mit Themen beschäftigen, was kommt Neues, wie kriegt man das aufgebaut? Mhm. Was sind so die Themen, wo man sagt, da müssen wir mal ein bisschen weiter reingehen, da kann ich auch unterstützen. Was auch sicherlich viel mit Coachen und mit die Erfahrung habe ich schon gesehen. Das Internationale habe ich gesehen, da habe ich auch keine Angst davor. Und dann wahrscheinlich sehr stark irgendwo in so einem coachenden Beirat tätig bin. Wahrscheinlich auch bei Themen, die dann eher neuer sind, als dass sie dann ein große Operation schon haben. Ich glaube, in dem Bereich würde ich gehen. Bin immer gerne gereist, ja. Also das Ganze dann auch sehr, sehr gerne international. Durfte ja auch ein bisschen im Ausland leben. Mhm. Das würde ich, glaube ich, auch dann weiterhin machen. In die Richtung würde es wohl gehen.
Cool. Ja, letzte Frage. Gibt es irgendwas, was ich vergessen habe zu fragen, wo du sagen würdest, boah, das hat jetzt gefehlt? Also wenn du jetzt Chief Innovation Officer Episode machst, hättest du das noch fragen müssen? Oder generell C-Level-Fragen, die du vielleicht auch hier im Podcast stellen würdest, was ich vergessen habe, kann ich dann dem nächsten Gast quasi stellen.
Da müsste ich aber ein bisschen länger drüber nachdenken.
Ja, nimm mir ruhig Zeit.
Also ich glaube, ein Teil, der uns ja auch gerade alle beschäftigt, ist, wo steht Deutschland eigentlich gerade? Sind wir dann doch eher so der Bereich, der von einem Hightech-Land dann doch eher in so ein Mid-Tech-Land rutscht? Oder ja, jetzt reden wir das auch ganz gerne alles ein bisschen schlechter, als es ist, und grummeln ja auch ganz gerne erstmal, bevor wir herzlich lachen. Mhm. Als gebürtiger Ostwestfale weiß ich da sehr genau, worüber ich rede. Aber das ist ja eigentlich so die Frage, kriegen wir in Deutschland eigentlich Innovationen schneller hin oder langsamer hin als in anderen Ländern? Und was sind so die Voraussetzungen, die man eigentlich auch in einer regionalen, kulturellen Umgebung braucht, damit wir wieder mehr nach vorne gehen, damit wir wieder mutiger sind, damit wir wieder den Eindruck haben, ja, wir laufen nicht nur allem hinterher, dem Quantencomputing und dem KI und dem allem, nur sind wir auch, ja, haben wir verstanden, aber es kommt nicht von uns. Und ich glaube, das ist so ein Thema, das ist nochmal vielleicht auch nochmal spannend, irgendwann zu betrachten, weil da gibt es natürlich Unterschiede. Der Deutsche im Vergleich zum Kalifornier oder der Deutsche im Vergleich zu den Chinesen, also das definitiv ist dann auch nochmal so ein Thema.
Ja, ist interessant, wenn ich das jetzt wieder zurückverbinde zu dem, was du gesagt hast, man braucht andere Leute und andere Herangehensweisen, Umgebungen. Die Umgebung, klar, die kann man sich nicht so ganz selbst schaffen, die ist ein bisschen vorgegeben vom Staat. Grenzen wir jetzt mal aus, die Diskussion gibt es schon zu häufig. Die anderen Menschen, also die man braucht, würdest du vielleicht sogar sagen, ist einfach nur so eine These, musst jetzt auch nicht unbedingt beantworten, aber gibt es in Deutschland einfach gar nicht so viele Leute, liegt das dann vielleicht sogar an der Erziehung, die Innovation machen?
Ja, ich glaube, gerade gibt es ja den guten Trend, dass sich viele, viele junge Leute, die jetzt jetzt so in die Ausbildung starten, gerade diese Entrepreneurship-Ausbildungen wieder richtig gut finden. Und die kommen ja auch gerade an vielen, vielen Universitäten seit den letzten, weiß nicht, 10 Jahren. Das schon. Aber ich glaube, wir werden schon in Deutschland doch eher nicht so mutig erzogen. Wer scheitert, wird auch sehr schnell in der Klasse belächelt, in der Presse zerrissen. Scheitern ist nicht etwas, was wir selbstverständlich in Deutschland nehmen, wie es andere Länder vielleicht tun. Und das ist schon auch da schleppen wir schon etwas mit rum, was anderen leichter fällt. Ich fange jetzt einfach mal an und ist mir auch egal, ob das gut wird oder nicht gut wird. Da könnten wir ein bisschen was tun, und das kannst du natürlich auch noch befeuern, indem, was weiß ich, die Finanzwelt sich ein bisschen mehr anpasst. Inzwischen ist es ein bisschen gelockert, jetzt dürfen auch gewisse Anteile von Risikokapital in, ich sag mal, doch eher so Renten gesteuerte Themen mit reinwachsen. Das hilft auch schon mal. Aber ich glaube, da haben wir ein bisschen was aufzuholen. Ein bisschen mutiger sein, auch mal ein bisschen mehr über uns selber lachen dürfen, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Ja, da können wir schon ein bisschen was zu beitragen.
Das Gute ist, das kann jeder selbst machen. Da braucht man keine staatlichen Vorgaben. Wenn man was falsch macht, kann jeder morgen selber drüber lachen. Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Es hat mega Spaß gemacht und danke für die Offenheit und danke für deine Zeit.
Sehr gerne. Danke dir.
Top. Wer jetzt noch dabei ist und entweder nicht beim Sport herausgeflogen ist oder vorher aufgehört hat, danke fürs Zuhören. Hat mich sehr, sehr gefreut. Wie immer, lasst uns Feedback da. Das heißt, ihr könnt uns gerne über die Shownotes unten dann auf LinkedIn schreiben. Da sind unsere Profile drauf. Ihr könnt die einzelnen Episoden auf Spotify kommentieren. Ihr könnt den Podcast oder ihr solltet den Podcast abonnieren, wenn ihr ihn regelmäßig hört und auch gerne weiterschicken. Und dann kriegt ihr solche Episoden wie jetzt mit Jürgen auch regelmäßig in den Feed. Dieses Thema ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Ich bin ja nicht nur Podcast-Host, sondern auch Direktor bei Atreus. Also wenn ihr gerade Themen habt im Unternehmen, gerade transformatorische Umbauthemen oder eben Themen, wo ihr gerade nicht die richtige Kompetenz oder die richtige Ressource im Unternehmen habt, dann kommt gerne auf mich zu. Manchmal finden wir jemanden im Unternehmen bei euch durchs Gespräch oder im eigenen Netzwerk. Und wenn nicht, dann haben wir einen sehr, sehr guten, sorgfältig ausgewählten Talentpool. Und da finden wir sicherlich auch die geeigneten Interim Professionals, egal ob das M&A ist, ob das Post-Merger ist, Systemeinführungen, Organisationsumbau, klassisches Linienmanagement. Ich freue mich auf eure Nachrichten und aufs Gespräch und aufs nächste mit dir, Jürgen.